Auch die große Offenheit des Gottesbildes, ohne Dogmen und Festlegungen, erscheint nicht mehr so anziehend, wenn man sich den schier grenzenlosen Götter- und Dämonenhimmel mit seinen manchmal sehr primitiv und vermenschlich dargestellten Figuren ansieht. Irgendjemand hat ausgerechnet, es gäbe im Hinduismus 330 Millionen Götter. Von dem bemalten Stein in der Dorfmitte, dem Hühner geopfert werden, bis zu den großen Göttergestalten Vishnu, Shiva, Kali, die auch immer einen bestimmten Aspekt eines metaphysischen Weltbildes verkörpern.
Massiv kritisiert, auch in Indien selbst, wird das Kastenwesen, das die Ungleichheit zwischen Menschen mit religiösen Begründungen zementiert. Man heiratet nur innerhalb der eigenen Kaste. Ja, sogar die körperliche Berührung oder das gemeinsame Essen mit Angehörigen der niederen Kasten soll unrein machen. Besonders schlimm ist das Los der 260 Millionen Kastenlosen, der sogenannten Dalits, wörtlich die Zerbrochenen, die praktisch über keine Rechte verfügen.
Kinder Gottes, nannte sie Gandhi, in seinem Bemühen, das unbarmherzige Kastenwesen aufzusprengen. Sie müssen außerhalb der Dörfer leben, dürfen nicht die gleichen Trinkwasserbrunnen benutzen wie die oberen Kasten und die Tempel nicht einmal betreten.
Tieropfer, Götzenbilder, Aberglaube, Diskriminierung der Frauen, soziale Unbeweglichkeit. Diese Schwächen der hinduistischen Religion trifft man aber hauptsächlich bei den Ungebildeten und auf dem Land an. In den Städten und im Bildungsbürgertum gibt es erheblich mehr aufgeklärtes Bewusstsein. Die sogenannten kleinen Leute halten dafür besonders treu an den überlieferten Frömmigkeitsformen fest. Ihre Stärke ist die religiöse Durchdringung des Alltags.
In ihren Wohnungen steht ein Hausaltar mit der Statue einer Familiengottheit und mit Bildern von Heiligen, Gurus und Ahnen. Einmal am Tag läutet das Familienoberhaupt ein Glöckchen, entzündet Weihrauch und bittet die Gottheit herabzusteigen und die Menschen zu segnen. Die versammelten Familienmitglieder opfern Blumen, Wasser und Speisen, die sie dann gemeinsam essen. Bisweilen waschen sie die Statue, ziehen ihr neue Gewänder an, salben die Gottheit mit aromatischem Öl, schmücken sie mit leuchtend bunten Blumengirlanden, ein besonders intimes Zeichen der Ehrfurcht.
Jeden Morgen wendet man sich an Savitri, die aufgehende Sonne, die auch als Gemahlin des großen Gottes Brahma gilt, die das Dunkel auf der Erde vertreibt und allen Geschöpfen Licht und Leben gibt. Die einfachen Leute tun das mit schlichten Formeln. Die Gebildeten aus den oberen Kasten, die zu meditieren gelernt haben, fügen den Gebetsversen das Savitri-Mantra ein, die Ursilbe, in der nach alter Überlieferung die höchste spirituelle Kraft liegt. Reinigung, Konzentration, aber auch Ermunterung zu Güte und Liebe gegenüber allen Geschöpfen.
Die Glorie der Göttin Savitri alles überragend. Der Glanz des Göttlichen. Lasst uns darüber meditieren. Möge er uns mit Erkenntnis inspirieren.
In den Tempeln gibt es keine Sitzplätze. Die großen Götterbilder werden ähnlich ehrfurchtsvoll behandelt wie die kleinen Hausgottheiten. Man badet und schmückt sie. Die Andächtigen umschreiten sie nach genau festgelegten Regeln, manchmal in konzentrischen Kreisen, die durch verschiedene architektonische Zonen führen. Eine Einladung, Ordnung in das eigene chaotische Seelenleben zu bringen. Mittags werden die Tempeltore geschlossen, damit sich die Gottheiten ausruhen können.
Denn hinter all dem bunten, verwirrenden Getümmel in den Tempeln und an den heiligen Flüssen, hinter all dem kleinen Aberglauben und den vielen Riten steht die eine große Frage nach Gott, nach dem Ursprung und Ziel menschlichen Lebens, nach der Erlösung.
Wer ist ohne Anfang und Ende mitten im Chaos? Wer ist der Schöpfer des Universums, der die Vielfalt der Formen hervorbringt? Wer ist es, der das Universum umfängt? Wer ihn als Gott erkennt, der es befreit von allen Fesseln?
Versprechen die Upanishaden, die philosophischen Traktate unter den jahrtausendealten heiligen Schriften Indiens. Es sind zeitlose Fragen, die von den spirituellen Erneuerern seit dem 19. Jahrhundert wieder gestellt werden. Von Ramakrishna und Swami Vivekananda und all den anderen, die den Hinduismus aus seinen Verkrustungen lösen wollen und vor allem seine hohen ethischen Ansprüche wieder entdecken. Soziale Verantwortung, Verzicht auf Besitzgier, Gewaltlosigkeit. Ideale, die vor dem Hintergrund der sozialen Zerrissenheit Indiens und der blutigen Kämpfe zwischen Hindus und Muslimen brandaktuell erscheinen.